Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Ausgestorben. 44, 45, 46. Mit lautem Krachen bricht der mächtige Ast der Buche. Im letzten Moment lässt Nick sich fallen und landet unsanft auf dem Waldboden. Diesen Dreh für seinen YouTube-Kanal hätte sich der muskelbepackte Sportstudent anders vorgestellt. Doch nach einem ersten Schreck bricht er in schallendes Gelächter aus. Alles okay? Liana, Nicks beste Freundin und darüber hinaus seine Geschäftspartnerin bei Nicks Neander Nutrition, einem Start-up für Paleo-Superfoods, hilft dem hünenhaften 28-Jährigen mit Mühe auf die Beine. Hatte bestimmt unsichtbare Risse im Holz von dem Sturm vor ein paar Wochen, murmelt Nick ungläubig und grinst dann spitzbübisch in die Handykamera. Auch wenn er die angepeilten 50 Klimmzüge durch die Materialermüdung des Baumes nicht vollendet hat, geht der Clip des spektakulären Sportunfalls im Internet in kürzester Zeit viral. Genau das, worauf Liana, die Marketing-Expertin des Duos, spekuliert hatte, ist eingetreten. Und die lässt es sich natürlich auch nicht nehmen, dem Freund ihre Wahrheit mit gespielter Arroganz unter die Nase zu reiben. Siehst du? Das ist nämlich genau das, was die Community möchte. Du bist halt kein glattpolierter Influencer auf Steroiden, sondern genau der authentische, sexy Neandertaler, der unseren Lifestyle verkörpert. Und dazu gehört halt auch ein Leben, das nicht immer berechenbar ist. Paleo, Baby. Lianas Worte schmeicheln dem Nick, dessen neu gewonnenes Selbstbewusstsein sich immer noch im anhaltenden Clinch mit seinem Inneren, seinem alten Nick, befindet. Einem zu groß geratenen 17-jährigen Gamer, wie aus dem Handbuch der Klischees, der mit knapp 30 Kilo Übergewicht im elterlichen Dachgeschoss vor seiner Videospielkonsole hockte, Tag ein, Tag aus in einem piefigen Mikrokosmos, bevölkert von hinterhältigen Elfen und starken Helden, die mit ihren prall programmierten Oberarmen feindliche Festungen mit schierer Muskelkraft dem Erdboden gleichmachen. Während Nick sich vor dem Bildschirm geistesabwesend das nächste fettige Viertel seiner Salamipizza in den Mund stopfte. Liana, seine Freundin seit Grundschultagen, hatte ihn aus diesem Loch voller Selbsthass und Unsicherheit herausgeholt, und dafür würde er ihr ewig dankbar sein. Ohne sie hätte er wohl auch nie Sportwissenschaften studiert und schon gar nicht diesen fantastischen Ernährungsstil entdeckt, von dem er sicher war, dass er ihm das Leben gerettet hatte. Denn unsere Vorfahren, die Neandertaler, das war Nicks feste Überzeugung, glänzten vor allem deshalb mit Jagdgeschick, Ausdauer, aber auch mit erstaunlicher Sozialkompetenz, da sie sich ihre Bäuche ausschließlich mit regionalen, weitestgehend unbehandelten Nahrungsmitteln vollgeschlagen hatten. Seine eigene eindrucksvolle Körpertransformation und sein beruflicher Erfolg schienen dem Jungunternehmer in diesem Glauben recht zu geben. Denn mit täglichem Krafttraining in der Natur, dem kompletten Verzicht auf industriell erzeugte oder raffinierte Lebensmittel und einer Ernährung, die hauptsächlich aus Fleisch, Eiern, Nüssen, Fisch und Beeren und Rohkost bestand, hatte er sich von einem adipösen Teenager mit beginnendem Diabetes in einen starken, gesunden jungen Mann verwandelt. Einem echten Kraftpaket, das den unbesiegbaren Barbaren aus dem Computerspielen seiner Jugend optisch in nichts nachstand. Nick war nun auch der Star einer eingeschworenen Fangemeinde, von denen viele ihn wie ihren muskulösen Messias verehrten. Aber auch Hater gab es, und das seit ein paar Wochen leider nicht mehr nur online. Erst vor ein paar Tagen hatte jemand nachts »Verpiss dich hier, du Steinzeitmensch«, an den ehemaligen Schweinestall gesprüht, den Nick und seine besten Kumpels vor nicht allzu langer Zeit zur Manufaktur seiner Paleo-Produktpalette umgebaut hatten. »Unser Glück, dass die meisten Kunden nicht wissen, dass die Neandertaler schon vor 50.000 Jahren ausgestorben sind«, flüstert Nick Liana gespielt konspirativ zu, »abgeschlachtet in einer letzten großen Schlacht vom sogenannten modernen Menschen.« »Sag mal, hast du eigentlich Conan gesehen?« Conan, sein mittlerweile 13-jähriger Dackel, wich normalerweise so gut wie nie von seiner Seite. »Der ist bestimmt draußen und wälzt sich im Gras. Das liebt er doch fast genauso wie du«, deine Klimmzüge beruhigt ihn Liana. Aber zurück zu deiner Verschwörungstheorie vom Gemetzel an deinen Vorfahren. Komm doch endlich mal darüber hinweg, dass du offensichtlich der einzige Überlebende dieser robusten, aber äußerst liebenswerten Menschenform bist. Zumindest haben wir daraus ein überaus erfolgreiches Geschäftsmodell gemacht, entgegnet ihm Liana lächelnd, während sie die YouTube-Seite aktualisiert. Fast 78.000 Abrufe in den letzten 19 Stunden. Das ist mehr als beeindruckend. Und auch im Webshop von Nix Neander Nutrition ist seit den frühen Morgenstunden die Hölle los. Ob ihr aktueller Bestseller The Missing Link, eine gefriergetrocknete Waldbeerenmischung, oder das gedörrte Bio-Wildfleisch Lohn des Jägers, fast alle Produkte sind nahezu ausverkauft. Die beiden schauen ungläubig auf die obszön große Zahl unter ihrem Video und fallen sich euphorisch in die Arme. Nach dem Tod seiner Eltern ist Nick aus Köln, wo er seinen Master in Sport- und Ernährungswissenschaften gemacht hat, in seinen kleinen Heimatort zurückgekehrt. Er hatte es nicht übers Herz bringen können, sein Elternhaus zu verkaufen und sehnte sich zudem nach der Ruhe und Natur seiner Kindheit. Nun war das zweigeschossige Fachwerkhaus also nicht mehr nur sein Zuhause, sondern auch die Firmenzentrale eines langsam durch die Decke gehenden Unternehmens, das er mit Liana vor nicht einmal 2 Jahren gegründet hatte. Nick genoss es, die Zeit mit seiner besten Freundin zu verbringen, mit der er sich blind verstand und die jeden Morgen aus Köln zu ihm aufs Land fuhr, um gemeinsam an neuen Rezepturen zu tüfteln und hochwertige Rohstoffe von den umliegenden Bauernhöfen, Feldern, Wiesen und aus den angrenzenden Wäldern auf ihren Geschmack und ihre physiologische Wirkweise zu testen. Mitten in der Umarmung gefriert Nicks Mimik zu einer Maske. »Conan«, ruft er mit tiefer, kehliger Stimme. In einer plötzlichen Mischung aus Entsetzen und Erstaunen schaut Liana in seine schreckgeweiteten Augen. Sie kann sich keinen Reim auf diese heftige Reaktion machen. »Hast du ihn nicht jaulen gehört?«, fragte sie zitternd und mit einem Blick, der eine dunkle Vorahnung in sich trägt. »Nick, wir sind hier in der 2. Etage, das Grundstück ist riesig und alle Fenster sind zu. Ich würde Conan noch nicht mal hören, wenn er lauthals bellen würde.« Nick reißt sich von ihr los und rennt die Holztreppe herunter. Als sie ihn 1 Minute später fast 100 Meter hinterm Haus findet, übergibt er sich heftig und zittert am ganzen Körper. Keine 2 Schritte entfernt liegt sein geliebter Dackel in einer unnatürlich verkrampften Haltung. Der Hund ist tot. »Diese verfluchten Mörder«, schreit er noch. Dann verdreht Nick die Augen und wird bewusstlos. Hallo Martin, schön dich zu sehen.
Hallo liebe Esther.
So, wie sieht's denn mit deiner Sportlichkeit aus? Ist die in etwa vergleichbar mit der von Nick?
Ja, wenn du die Skala einmal drehst, dann vielleicht. Ich komme da irgendwie gar nicht zu. Früher viel, jetzt eher nur so rückenschonendes Training, dass man sich so ein bisschen bewegt und naja.
Allein es ist die Zeit, die fehlt. Ja. Raus an die frische Luft, sag ich da nur. Kann es sein, dass Nick es übertrieben hat?
Das war auch so mein erster Gedanke, als ich jetzt so diesen ersten Teil gehört habe. Und ja, das kann natürlich auch auf so einen Nährstoffmangel hindeuten, was bei ihm passiert ist. Also,
weil die Mehrzahl der Mediziner davon ausgeht, dass die Paleo-Diät ungesund ist. Und dafür gibt es eine Menge von Gründen.
Ja, also auf der einen Seite haben wir das große Problem, dass wir andere Nährstoffe nicht aufnehmen, weil wir die einfach weglassen, wenn wir uns so strikt Paleo ernähren. Mhm. Deswegen ist ja auch eine ausgewogene Ernährung extrem wichtig, um möglichst alle Bereiche abzudecken für den menschlichen Körper, ob das jetzt hier der Kalziumstoffwechsel ist, dass man genug Ballaststoffe halt aufnimmt und so weiter. Weil das ist einfach auch wichtig für die Knochengesundheit, für den Verdauungstrakt, dass das vernünftig funktioniert.
Das Mikrobiom, genau. Wenn wir zu wenige Ballaststoffe haben, die nämlich eine schützende Schicht auf der Darmwand bilden, und wenn es diese schützende Schicht nicht gibt, dann dauen die Bakterien, die im Darm vorhanden sind, unser Mikrobiom, den Darm selbst nämlich an.
Genau, wenn du Vollkorn und Hülsenfrüchte vor allen Dingen weglässt, ne, die präbiotische Fasern enthalten, dann ist das wirklich schlecht für die Darmflora?
Ich verorte mal kurz Paleo, das ist das Zeitalter Paläozän. Das kam nach der längsten Zeit der Steinzeit, der Altsteinzeit, und liegt vor der Zeit, in der Menschen begonnen haben, Ackerbau zu betreiben, eben Korn anzubauen und Hülsenfrüchte. Und wir haben uns dementsprechend mit unserem Stoffwechsel verändert, dass wir eben Korn, Hülsenfrüchte verwerten. Bei der Paleo-Diät herrschen Proteine vor, sehe ich das richtig? Denn eigentlich werden ja auch Pflanzen aufgenommen, aber es heißt, die Paleo-Diät sei sozusagen die wildbeuterische Diät. Das heißt, alles, was ich um mich herum finden kann, macht meine Ernährung aus.
Das sehen wir hier ja auch in dem Fall, ne? Unser Freund Nick, der unterwegs ist und alles sammelt, was im Wald und auf dem Feld und drumrum liegt und alles ausprobieren muss. Auf der einen Seite ja total interessant und wahrscheinlich auch, er denkt, das wäre gesund. Ja, also da muss man aber auch einfach sagen, die Paleo-Diät, auf der einen Seite kann sie halt entzündungsfördernd sein, auf der anderen Seite kann sie halt durch die Omega-3-Fettsäuren beispielsweise auch entzündungshemmend wirken. Also das ist so ein bisschen, kommt drauf an, was du einnimmst und in welcher Höhe oder in welchem, wie der, dein Konsum ist von bestimmten Paleo-Mitteln.
Also man muss es schon sehr geschickt anstellen und mit großer Konzentration, dass man ausgeglichen ernährt ist, ne?
Ganz genau.
Und was würde uns denn fehlen? Ich denke an, also nur wenn ich esse, was ich finde, Wildkräuter, Beeren, Fleisch, wenn ich es jagen kann, fehlen mir Kohlenhydrate?
Ja, definitiv.
Und das wiederum, wenn jetzt Kohlenhydrate fehlen, wenn ich mir jetzt vorstelle, der betreibt harten Sport, der Körper kann nicht auf Kohlenhydrate zurückgreifen, dann stellt der Körper um auf Fettstoffwechsel, ne?
Genau, dann werden Fette abgebaut, also dann wird das halt ein ketogener Kreislauf. Also wenn Glucose fehlt, stellt der Körper um und baut Fette ab. Das passiert vor allen Dingen auch in der Leber. Also und dann entsteht halt oder kann es passieren, dass es zu einer sogenannten Ketoazidose kommt.
Weil bei der Verarbeitung von Fett Säuren frei werden.
Genau, und dann verändert sich der pH-Wert im Körper. Das kennen wir eigentlich von Diabetikern.
Ja.
Aber halt auch bei Menschen, die extrem in einer extremen Diät leben. Und vor allen Dingen aber auch bei Alkoholikern zum Beispiel, ne?
Da passiert das auch. Man erkennt das ganz gut bei Diabetikern oder eben bei Menschen, die eine strenge Diät gerade machen. Auf jeden Fall bei einer Unterzuckerung riecht derjenige nach Aceton.
Genau, das ist dieser extreme Atemgeruch, der da auftritt. Aber wir haben halt auch verschiedene andere Symptome, die da auftreten können. Das sehen wir auch bei den Diabetikern. Starker Durst, häufiges Urinieren, Übelkeit, Erbrechen, was dann auftreten kann, Bauchschmerzen. Auch die Verwirrtheit gehört dazu. Und wenn man das dann nicht behandelt, wenn das immer weiter ansteigt, dann kann es dann auch zur Bewusstlosigkeit und sogar auch zum Tod führen.
Also hätte man jetzt bei Nick auch davon ausgehen können, dass er eine schwere Unterzuckerung hat und eine darauffolgende schwere Überzuckerung? Und Übersäuerung?
Also eine Übersäuerung durch die Ketoazidose dann, ja. Das wäre jetzt eine Theorie. Da würde ja auch dazu passen, dieses Erbrechen. Oder es war einfach eine stressige Situation, die er da emotional erlebt hat.
Erst klingt diese Lebensweise so einladend, weil auch heldenhaft. Aber dann entdecken wir doch, naja, wie alles. Im Maß und in der Balance liegt das Geheimnis.
Hast du mal eine Paleo-Diät gemacht oder irgendeine Diät, die extrem durchgeführt hast?
Ja, als junger Mensch habe ich Ja, eben nicht nur vegetarisch, sondern mich von Rohkost ernährt. Und wäre fast verhungert.
Aber das hast du dann relativ schnell dann wieder eingestellt, oder?
Also bestimmt 9 bis 10 Monate habe ich durchgehalten. Ich war extrem feinsinnig, extrem sensitiv, mitfühlend, empathisch. Also sehr viel extremer als bei einer eher beschwerenden Ernährung. Und wurde aber so dünnhäutig, dass ich im wahrsten Sinne des Wortes dünnhäutig geworden bin. Und habe für mich gelernt, dass ich gekochte Nahrung brauche. Also ich halte es dann jetzt doch sehr viel mehr mit der ayurvedischen Ernährung. Warmes Essen.
Was ja nicht schlecht ist.
Ja.
Also wir sehen ja immer wieder auch in der Praxis bei Patienten, die extreme Diäten einhalten, dass sich daraus dann aber auch so Essstörungen oder Körperdysmorphien entwickeln. Ne? Also nimmst
ach,
ab,
eine Morphophobie, dass man sich ansieht und etwas ganz anderes sieht.
Weil dann sagst du, ach, da ist ja immer noch was, was weg kann. Ne? So, du stehst vorm Spiegel und dann siehst du doch
und
noch so ein kleines Fettpölsterchen.
Nur die Speckrolle.
Genau. Und die bekommen können dann halt also durch diese extreme Fixierung auf eine bestimmte Diät halt dann wirklich in so eine Essstörung dann auch reinrutschen, ja, und
die ja dann eben auch nicht nur psychischer Natur ist, sondern sich ja auch körperlich wirklich niederschlägt.
Ganz genau.
Also dass man wirklich Übelkeit empfindet, wenn man dann...
Ja, Schwäche, die dann auch entsprechend auftritt mit der Zeit und so weiter. Und dann gibt es halt noch die Patienten, die wir sehen, die halt zum Beispiel mal eine allergische Reaktion erlebt haben, das aber nicht richtig verorten können und die dann plötzlich anfangen, alles wegzulassen und sich dann halt auf bestimmte Nahrungsmittel fixieren. Das gibt es natürlich auch.
Mhm. Was geben wir eigentlich hier in Deutschland für Ratschläge? Also, haben wir sowas überhaupt, also sowas Festgesetztes, was man sofort rät? Das isst man? Also habt ihr das parat als Mediziner?
Ich habe eine Kollegin in der Praxis, die sich damit sehr gut auskennt. Also die ist auch Ernährungsmedizinerin. Die beschäftigt sich damit sehr. Wenn du mich fragst, dann muss ich dir sagen, frag mich bitte nicht nach Diäten. Da bin ich, glaube ich, der falsche Ansprechpartner. Was ja ganz wichtig ist, also Patienten steht ja auch so eine Ernährungsberatung bei bestimmten Erkrankungen zu. Also dass man dann halt auch eine Bezuschussung kriegt von den Krankenkassen. Dann gehen die natürlich dann auch entsprechend zu der Ernährungsberatung und bekommen da auch wirklich gute Tipps. Also die setzen sich dann auch mit den Patienten hin, arbeiten halt die Beschwerden komplett auf, gucken, wie die Ernährungspläne ausgewogen aufgestellt werden können, so dass der Körper da halt auch nicht drunter leidet. Ne? Also man muss wirklich aufpassen, dass es immer noch so ausgewogen bleibt. Einfach Knochenstoffwechsel spielt da eine Rolle,
der
Vitaminstoffwechsel, alles. Ne? Das hängt ja alles auch zusammen.
Und eben, Nick war ja auch mal ein anderer Nick.
Mhm. Ja, da kann man schon fast so sagen, vom Saulus zum Paulus und oder von der Couch-Potato dann zum Fitness-Guru. Auf der anderen Seite muss man einfach sagen, dass extreme Diäten halt auch eine entsprechende Auswirkung auf den Körper haben können.
Also, ja, wie sicherlich auch eine Salami-Pizza-Diät Auswirkungen hat.
Du wirst lachen, ich habe das ja schon häufiger mal exerziert, damals bei mir im Studium.
Wollte ich gerade sagen, während
da habe ich mich auch, glaube ich, nur mit Salami und Käsepizza ernährt und ich war zwischendurch auch relativ glücklich, muss ich einfach sagen.
Und warst du in dieser Zeit denn dann auch mehrgewichtig? Das kann ich mir bei dir überhaupt nicht vorstellen.
Ja doch, ich hatte so einen kleinen Bauch.
Ein kleiner Bauch. Hm. Ich sag dir, wo
oder das war ein Stressbauch.
Das war ein Stressbauch, erstmal das. Und das war ein Bauch mit Organfett, das Fett, das in aller Obskurität sich um die Organe herum anlagert. Das gefährliche Fett, das selbst bei schlanken Menschen den Cholesterinspiegel hochtreibt und die Herzkranzgefäße verschlackt.
Tja, ich glaube, also das, du weißt das gar nicht, was so ein Studium mit sich bringt. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich dann fürs Staatsexamen gelernt habe, da fand mein Leben nur auf der Couch statt. Mit Büchern und PC und auf der Couch. Ich lag nur. Und als ich dann fertig war mit dem Examen, hatte ich einen Hüftschaden, ohne Scheiß. Ich hatte eine sogenannte springende Hüfte. Also wenn der Muskel so über die Hüfte hing, dann musste ich Physiotherapie machen, bis das dann weg war. Aber
du einseitiger Lagerung oder hattest du Muskelschwund?
Ich habe mich da wirklich wenig bewegt in der Zeit, weil ich so im Stress war, das ganze Pensum dann zu erledigen. Und ja gut, ist ja dann.
Studieren kann verdammt ungesund sein.
Aber ich sag dir, die Käsepizza hat mich glücklich gemacht in der Zeit. Ja, warum auch immer.
Käse. Das kann ich dir erklären. Warum auch immer. Käse macht zufrieden wegen des enthaltenen Caseins. Casein nämlich wird im Körper umgewandelt in Kesomorphin. Das klingt
so wie Heroin, Kokain.
Du wirst lachen. Tatsächlich spricht, also Kasomorphin heißt es natürlich, die gleichen Rezeptoren an. Wie Kokain.
Also was mich da wirklich interessieren würde, ob man da auch so diesen initialen Kick hat, wenn man das erste Mal dann den Käse zu sich nimmt, dann wenn du vorher noch nie Käse gegessen hast, ob du dann immer wieder so auf der Suche nach diesem absoluten Käserausch bist.
Das kann ich mir vorstellen, weil Käse ja tatsächlich diese Entspannung auslöst und ein Wohlbefinden, Geborgenheit. Man sagt, Käse macht ein bisschen süchtig. Nicht zuletzt ist dies wahrscheinlich der Grund, wie oft hast du schon gehört, ich könnte super vegan leben, aber ich glaube, ich könnte nicht auf Käse verzichten. Das sagen so, so viele Menschen.
Aber das wäre doch mal lustig, weißt du, in den ganzen Filmen, wenn du dir das so anguckst, dann wenn die dann in so einer ganz schlimmen Phase ihres Lebens sind, dann rennen sie zum Kühlschrank, öffnen den, holen dann so erstmal so einen riesen Eisbecher raus. Die gehen dann zum Kühlschrank, machen den auf und holen dann erstmal so eine riesen Käseplatte raus und setzen sich vor den Fernseher. Das wäre doch eigentlich.
Ich glaube, dass eigentlich das ist, was hinter verschlossenen Türen nachts passiert. Ich glaube,
die Käseplatte.
Der Käsegenuss ist versinnbildlicht im Eis. Aber vielleicht
dann mal. Es sind dann die Männer, die dann so mit dunkler Sonnenbrille an die Käsetheke gehen und dann den Käse einkaufen.
Ich fürchte, wir schweifen ab,
okay.
Herr Professor.
Nee, aber Nick hat das ja auch geschafft, irgendwie doch von den von dem einen Extrem ins andere Extrem zu schwanken. Wir haben ja vorhin schon mal gesagt, dass das auch nicht gut ist, dann direkt diesen riesen Switch zu machen von einem Extrem ins andere Extrem, sondern dass man das mit einem gewissen Augenmaß machen sollte, um einfach auch die Risiken für die Gesundheit dann zu minimieren. Weil er macht ja schon viel, um den Stoffwechsel einfach anzukurbeln. Das ist vor allen Dingen den Aufbau dieser Muskelmasse durch das extreme Training, die Ernährung, die er umgestellt hat, die ja auch den Stoffwechsel total verändert bei ihm. Und da hat er schon an den großen Stellschrauben gedreht.
Und du meinst extrem gedreht und das alles, was extrem ist, wie wir das schon häufig in unseren Geschichten hatten, dass alles, was aus der Balance gerät, die Gesundheit stört?
Könnte ich mir vorstellen. Ich bin gespannt, wie es jetzt hier weitergeht mit Nick und ob vielleicht nur die Ernährung das Rätsel löst oder ob es was anderes ist.
Ich bin auch gespannt. Keine 5 Minuten später ist der in unmittelbarer Nähe lebende Dorfarzt an Nicks Seite. Aufgrund der ebenso beunruhigenden wie heftigen Symptome des inzwischen wieder zu sich gekommenen, aber am ganzen Leib von einem gewaltigen Tremor, einem unwillkürlichen Zittern geschüttelten Mannes, trifft der Mediziner eine rasche Entscheidung. Kurz darauf landet ein Rettungshelikopter auf dem Grundstück, der den jungen Patienten in die Stroke-Unit des auf dem Luftweg nicht weit entfernten Universitätsklinikums Aachen fliegen soll. In dieser auf Schlaganfallpatienten spezialisierten Einheit, in der Betroffene besonders schnell, effizient und fachübergreifend behandelt werden können, wird parallel alles für die Ankunft des medizinischen Notfalls vorbereitet. Denn sollte Nick tatsächlich einen Schlaganfall erlitten haben, ist nun jede Sekunde kostbar. Als der Hubschrauber mit Nick an Bord auf der sogenannten helfenden Hand, dem Heliport des RWTH, landet, die auf direktem Wege ins Universitätsklinikum führt, wird er bereits von einem Team aus Notfallmedizinern, einem Neurologen und einer Radiologin erwartet. Der Tremor, der die Notärztin in der Luft zeitweise in seiner Intensität an einen Grand Mal, einen durch Epilepsie ausgelösten Krampfanfall erinnert, hat nachgelassen. Doch der mittlerweile wieder ansprechbare Nick zeigt vollkommen unkoordinierte Bewegungen und hält sich die Ohren zu. Alles so laut, murmelt er. Auch dann noch, als das Rotorengeräusch des Helikopters längst verklungen ist und er tief in die Eingeweide des futuristisch anmutenden Aachener Klinikums geschoben wird. Wie durch einen defekten Kopfhörer hört er die kurzen Anweisungen und ersten anamnestischen Vermutungen der Mediziner. Ataxie, Hyperästhesie, um genau zu sein, Hyperakusis, Herr Kollege. An dieses Wort erinnert sich Nick sogar, wahrscheinlich aus einer Vorlesung vor Jahren. Wenn er sich in seinem verwirrten Schädel recht entsinnt, beschreibt dies eine außergewöhnliche Empfindlichkeit gegenüber den Geräuschen in der eigenen Umgebung. Plötzlich rast Nicks Herz und ihm bricht der Schweiß aus. Die Ärzte erkennen jedoch keine akute Lebensgefahr und beschließen, ihren jungen, ungewöhnlich durchtrainierten Patienten umgehend mit zwei bildgebenden Verfahren auf einen möglichen Schlaganfall oder andere hirnorganische Auffälligkeiten zu untersuchen. Denn auch wenn es sich der Neurologe nicht anmerken lässt, schließt er aufgrund der plötzlich eskalierenden Symptomatik, insbesondere der neu aufgetretenen Epilepsie, der Sinnesstörungen und des heftigen Erbrechens, auch ein Glioblastom in Nicks Kopf nicht aus. Eine Diagnose, die, sollte sie sich bestätigen, einem Todesurteil gleichkäme, da ein derartig bösartiger und schnell wachsender Hirntumor meist unheilbar ist. Die gängige Behandlung dieser von der WHO als Grad 4 eingestuften Tumorerkrankung des zentralen Nervensystems besteht in einer chirurgischen Reduktion des Tumorgewebes sowie einer anschließenden aggressiven Strahlen- und Chemotherapie. Doch auch auf diesem Wege können in der Regel nur einige zusätzliche Monate Lebenszeit gekauft werden. Nacheinander wird Nicks Schädel nun mit einer Computertomographie und einem MRT durchleuchtet. Erstes Aufatmen bei den Ärzten des Aachener Universitätsklinikums. Die Bilder sind unauffällig. Es liegen weder Anzeichen für einen Schlaganfall noch für eine Krebserkrankung vor. Doch was hat den kraftstrotzenden jungen Mann von einer auf die andere Minute so massiv aus der Bahn geworfen? Die Ärzte beschließen, Nick vorerst auf der Intensivstation zu beobachten und aufgrund der unklaren Symptomatik nun auch das Team des an die Klinik angegliederten Zentrums für seltene Erkrankungen in den mysteriösen Fall ihres Patienten ohne Diagnose einzubinden. Martin, die Geschichte führt uns jetzt weit fort von der Ernährung.
Also es ist ja ein starker, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen und hatten so die Ernährung im Hinterkopf gehabt. Jetzt werden ganz andere Diagnosen gestellt oder in den Raum geworfen, wie das Glioblastom. Das ist ja eine Form von einem hochgradig bösartigen Hirntumor.
Das ist ein Albtraumwort.
Ja. Und hat ja auch eine wirklich, wirklich schlechte Prognose, muss man einfach so sagen. Und kann sich halt auch relativ schnell entwickeln. Mhm. Vielleicht auch nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer. Glioblastome sind ja eine Form eines primären Hirntumors. Und dieses Glioblastom entwickelt sich aus den sogenannten Stützzellen des Gehirns, den sogenannten Gliazellen. Ne? Und die entarten dann und da kommt es zu einem extremen Wachstum. Und das ist halt auch ein sehr, sehr aggressiver Tumor, weil der halt auch eine rasante Wachstumsgeschwindigkeit auch aufweist. Mhm. Die sind als Grad 4 Tumore klassifiziert, also das ist der höchste Grad für Hirntumoren. Einfach, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, wegen der Aggressivität und der Wachstumsgeschwindigkeit. Also in wenigen Monaten kann man da halt schon tot sein.
Ne? Ist Nick nicht ein bisschen jung für ein Glioblastom?
Ja, also meistens tritt das bei Menschen über 50 Jahren auf, aber eigentlich können die in jedem Alter auch vorkommen. Mhm. Und das ist halt von den Symptomen immer so ein bisschen komisch, weil diese Symptome sind halt auch Sachen, die du bei anderen Erkrankungen haben kannst. Also Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen. Ja, das sind jetzt auch so Sachen, die man auch in der Schwangerschaft sieht.
Oh, ja.
aber auch Schwächegefühl, Verwirrtheit, Gedächtnisprobleme, die auftreten können.
Sind jetzt alles eigentlich Dinge, mit denen ich mich öfter mal so rumschlage?
Ne, das hoffe ich nicht. Aber was da sehr häufig vorkommt, sind auch Persönlichkeitsveränderungen und Anfälle, die auftreten können. Also, dass Menschen dann plötzlich ganz anders werden, aggressives Verhalten vielleicht aufweisen die einfach nicht mehr die Person sind, die sie waren. Ja, also die sind dann plötzlich ganz anders.
Ja.
Ja, und da muss man einfach sagen, das ist aber auch abhängig davon, von der Lage des Tumors im Gehirn, also welche Symptome da auftreten.
Mhm.
Und hier ist es dann, wenn solche Symptome in dieser Häufigkeit, also häufige Kopfschmerzen und so weiter, dann auftreten, auch mit diesen Verwirrtheitszuständen, dann sollte man da halt auch relativ zügig nachgucken, dass man mal ein Bild vom Kopf macht. Man kann das zum Beispiel hier mit einem MRT, also einer Magnetresonanztomographie machen. Das ist so das Standardverfahren zur Diagnose von Glioblastomen, weil man da hier auch das Weichgewebe dann darstellen kann und sich nicht so auf den Knochen natürlich fokussiert. Mhm. Und wenn man dann sieht, dass da irgendwas Komisches ist, wo man die Idee hat, das könnte ein Glioblastom sein, dann muss man natürlich noch weitergehen, indem man dann halt entsprechende Biopsien und neurologische Funktionsprüfungen dann durchführt.
Das Bemerkenswerte ist ja und fast schon ironische an dieser Geschichte, dass die Kunde geht, dass Paleo oder zumindest die Befürworter dieser Diät, dass Paleo Ernährung Krebs verhindern würde, Tumorwachstum.
Also wenn man so in die Literatur reinguckt, findet man da wirklich sehr wenig zu, beziehungsweise nichts Evidenzbasiertes. Man muss sich natürlich auch bei jeglicher Krebserkrankung oder kann sich informieren, was ernährungstechnisch gut ist. Also man sollte halt hier wirklich auch auf eine ausgewogene Ernährung aufpassen. Aber zu sagen, hier eine ketogene Diät beispielsweise und das komplett Weglassen von Zucker, dass das jetzt nur positive Effekte hat, das kann man einfach nicht sagen.
Okay, aber Zucker ist nicht gut.
Also man sagt ja, Zucker steigert natürlich oder kann Tumorwachstum beeinflussen. Da muss man vielleicht auch nochmal tiefer in die Onkologie einsteigen.
Mhm.
Aber hier bei einem Glioblastom, also wenn wirklich das Glioblastom bei Nick die Diagnose sein sollte, dann ist die Prognose relativ schlecht und da kann er sich ernähren, wie er will. Also man spricht hier von einer durchschnittlichen Überlebenszeit von 12 bis 15 Monaten beim Glioblastom. Und Langzeitüberlebende sind einfach selten. Also nur etwa 5% der Patienten leben länger als 5 Jahre nach der Diagnose. Und hier geht es eigentlich eher nur darum, das Tumorwachstum zu verlangsamen in den Behandlungsmethoden. Also entweder chirurgisch, dass man so viel wie möglich und so sicher wie möglich Tumorgewebe entfernt.
Mhm.
Dann folgt meistens eine Strahlentherapie und eine Chemotherapie, einfach um das Wachstum einzudämmen. Und das ist halt das auch, was man machen kann. Natürlich sollte man dann gucken, dass man sich vernünftig ernährt, Sport und so weiter, wenn man das kann in dem Augenblick dann noch, nach so einer Chemotherapie. Aber wie gesagt, das sind so die Möglichkeiten, die man da hat. Also die Forschung versucht ja gerade bei den Glioblastomen auch anzusetzen, weil es einfach auch so eine schlechte Prognose hat. Also dass man neue Behandlungsstrategien, zielgerichtete Therapien auf den Tumor dann entwickelt mit Immuntherapien und auch einer verbesserten Strahlentherapie. Da wird sehr viel gemacht. Und wird man sehen, was jetzt in den nächsten Jahren da vielleicht auf den Markt kommt, um den Patienten dann eine deutlich längere Überlebenswahrscheinlichkeit dann auch zu geben, ne?
Und möglicherweise ja auch mit der richtigen Ernährung als Substitution.
Ja. Wir drücken mal die Daumen, dass es nicht beim Glioblastom bleibt. Und
wäre es so, würde die Geschichte jetzt nicht weitergehen. Aufgrund der Dramatik der Ereignisse finden sich Martin Mücke, der Leiter des Zentrums, und seine Kolleginnen und Kollegen bereits am nächsten Morgen zu einem außerordentlichen interdisziplinären Konzil zusammen. Mit dem Verdacht auf Parkinson wird aus der Neurologie eine erste Differentialdiagnose in den Raum gestellt. Diese wird aber im Gespräch rasch verworfen, da sowohl der schlagartige Beginn, die Art der Symptome, aber vor allem Nicks junges Alter diese neurodegenerative Erkrankung unwahrscheinlich machen. Nach einigen von Unverständnis geprägten Kommentaren zur in den Augen fast aller Mediziner einseitigen und viel zu proteinhaltigen Diät des Patienten schlägt nun die Stunde der anwesenden Psychiaterin. Ihr sind im Anamnesebogen vor allem die anonymen Drohungen gegen den Jungunternehmer, sein enormes Sendungsbewusstsein und das hohe Sportpensum aufgefallen. Auf dieser Grundlage stellt sie die Hypothese auf, dass Nick durch andauernden Negativstress eine akute psychotische Störung entwickelt haben könnte. Diese hätte auch Nicks bei der morgendlichen Visite von den Medizinern bemerkte Verwirrtheit und leichte Desorientierung erklären können. Als finalen Trigger, der die psychotische Episode ausgelöst haben könnte, betrachtet die erfahrene Fachärztin das Trauma, seinen geliebten Hund tot aufgefunden zu haben. Da Nicks körperliche Symptome zwar nicht gänzlich abgeklungen, seine Vitalwerte aber mittlerweile stabil sind, wird er auf Station verlegt. Hier besuchen ihn Martin Mücke und seine Kollegin kurz darauf, um ihrer neuesten Spur nachzugehen. Das Gespräch mit ihrem benommenen Patienten, bei dem auch Liana zugegen ist, gestaltet sich jedoch äußerst zäh und er bringt keine weiteren Erkenntnisse. Doch als das Ärzteduo gerade das Patientenzimmer verlassen will, klopft es an der Tür und ein Mann mittleren Alters betritt den Raum. Er stellt sich als Kriminalbeamter vor und hat, zum Erstaunen aller Beteiligten, des Rätsels Lösung im Gepäck. Der medizinische Notfall des lokalen Paleo-Promis, der für sein Heimatdorf spektakuläre Einsatz des Rettungshubschraubers, aber vor allem der mysteriöse Tod des Dackelrüden Conan, hatten die Ermittlungsbehörden auf den Plan gerufen. Aber auch Liana haben die beängstigenden Vorfälle keine Ruhe gelassen und sie hat bei der örtlichen Polizeiwache Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Tatsächlich wurde im ersten Moment über einen Zusammenhang mit dem Graffiti nachgedacht, mit dem Nick eingeschüchtert und vertrieben werden sollte. Doch konnte ein Mensch so perfide sein, aus purem Hass auf Nick und Neid auf seine Erfolge ein unschuldiges Tier zu töten? Eine forensische Untersuchung in der Veterinärmedizin erbringt zuerst keine Indizien für ein Fremdverschulden. Neben Resten von handelsüblichem Trockenfutter werden lediglich halbverdaute Überreste von ungiftigen Waldkräutern, Nüssen, nebst Schalen und frischem Gras gefunden. Nichts Ungewöhnliches also, wenn ein Hund den ganzen Tag durch Wälder und Wiesen stromert. Eine giftige Substanz, die Rückschlüsse auf ein Verbrechen zulässt, äußere oder innere Verletzungen, Fehlanzeige. Doch dann wird das Blut des toten Vierbeiners verschiedenen weiteren toxikologischen Tests unterzogen, nicht zuletzt um eine mögliche Seuche im Wildbestand oder bei den Nutztieren auf den Bauernhöfen der Region auszuschließen. Ein spezifischer Test auf Mykotoxine schlägt schließlich an. Als in der Nähe der Fundstelle mehrere Walnüsse gefunden werden, deren Schalen teilweise schwarze Flecken aufweisen, ist dem Tierarzt klar, dass die mit dem Pilzgift infizierten Nüsse sowohl den Dackel das Leben gekostet als auch höchstwahrscheinlich sein Herrchen ins Krankenhaus befördert haben. Bei dieser Schilderung schießen Nick Tränen in die Augen. Neben dem Verlust seines treuen Hundes scheint ihn aber noch etwas anderes zu plagen. Liana findet die Erklärung für seine emotionale Reaktion. Wir haben erst vor ein paar Tagen bei einer unserer Expeditionen zwei uralte Walnussbäume gefunden und waren total begeistert. Mehr als drei große, prall gefüllte Leinenbeutel haben wir nach Hause geschleppt. Einer ist uns vor der Manufaktur gerissen, aber wir haben alle Nüsse eingesammelt, dachten wir zumindest bis eben. Es stellte sich heraus, dass der von seinem Business und seiner Mission besessene Nick wie immer auf der Suche nach neuen regionalen Superfoods noch am selben Nachmittag begonnen hatte, die Nüsse zu mörsern. Bei dieser Gelegenheit hat er auch mehrere Handvoll der geschälten Nüsse selbst gegessen. Einige nicht aufgelesene, mit dem giftigen Schimmelpilz kontaminierte Walnüsse müssen ungefähr zur selben Zeit das Interesse von Conan, dem Dackel, erregt haben. Offensichtlich konnte auch er der Verlockung nicht widerstehen, mit tragischem Ausgang. Martin ordnet sofort eine spezifische Laboruntersuchung von Nicks Blut an. Diese bestätigt die seltene Vergiftung mit tremorgenen Mykotoxinen. Der Patient wird daraufhin sofort mit einer symptomatischen Therapie behandelt. Innerhalb von 24 Stunden verbessern sich seine Symptome deutlich und bereits nach 2 Tagen kann Nick das Krankenhaus ohne zu erwartende Langzeitschäden verlassen. In Zukunft wird sich der moderne Neandertaler die Ausbeute seiner kulinarischen Streifzüge 3-mal ansehen, bevor er herzhaft zubeißt. Erinnerst du dich an den Monty Python-Film, in dem alle Pythons um den Tisch sitzen und dann klopft der Tod an die Tür und er geht zum Tisch und deutet, also einer starb und der deutet auf den Teller und sagt, es war die Lachsschaumspeise.
Und hier war es die Walnuss.
Die Walnuss oder die Walnuss.
Ich weiß es nicht. Ich habe da gerade auch drüber nachgedacht. Heißt es Walnuss oder Walnuss? Oder?
Also bist du Team Walnuss oder Team Walnuss? Du kannst dich gar nicht entscheiden.
Mal so, mal so.
Walnuss, Walnuss. Okay, wir einigen uns darauf, dass es auf jeden Fall, ob mit Wal oder Wal, sind es Nüsse und nicht Nüsse. Das sind die Walnuss, Walnüsse. Ich glaube, ich bin Team Walnuss. So, wir sind so erleichtert und erfreut, dass es die Walnuss war, weil die Walnuss einfach nur und in diesem Fall einfach nur mit einem Schimmelpilz kontaminiert war. Der Schimmelpilz, wie ja, in jeder fünften Folge von Dr. House.
Na, also das ist ja jetzt mal wieder was jetzt nicht so häufig vorkommt, aber vorkommen kann. Also die Vergiftung mit Mykotoxinen. Also das sind ja giftige Substanzen, die vom Schimmelpilz produziert werden.
Durch den Stoffwechsel des Pilzes.
Ja. Und die können halt auch in verschiedenen Lebensmitteln vorkommen, die einfach schlecht gelagert worden sind. Also bei hoher Feuchtigkeit entwickelt sich halt der Schimmel.
Auch und auf Käse?
Ja, prinzipiell kannst du überall Schimmel drauf haben und Mykotoxine. Aber bei der Walnuss oder Walnuss, ist es halt jetzt hier in dem Fall so gewesen, dass die wahrscheinlich kontaminiert war mit Schimmelpilz, also auch diese dunklen Stellen entwickelt. Da ist nicht drauf geachtet worden, weil Nick hat die Sachen ja immer schön geschreddert als Pulver dann auch gemörsert und hat dann wahrscheinlich zwischendurch auch nochmal gekostet, immer so ein paar Ecken und dann vielleicht nicht so drauf geachtet in seinem Paleo-Wahn.
Du sagst du's. Das heißt, der Pilz befand sich auf der äußeren Schale oder der inneren Schale der Nuss. Und die dunklen Flecken wurden nicht wahrgenommen. Also halten wir ganz kurz fest, es ist immer die optische Prüfung, denn wir reden ja hier von einer wildbeuterischen Ernährung. Und ich bin mir sicher, dass damals Überlebte, wer die gefundene Nahrung der besten Prüfung unterzogen hat. Sieht es giftig aus? Riecht es genießbar? Ist es alt und schlecht? Ist es von irgendetwas kontaminiert?
Tja. Genau, und da spielt halt auch eine Rolle, gerade bei den Walnüssen, dass man da halt auch drauf achten muss, dann, dass man nicht schon geöffnete, also wenn die Schale schon so eingedrückt ist oder geöffnet, beschädigt ist und dann wird noch falsch gelagert, dann entwickeln sich da an den Stellen wahrscheinlich noch mehr Schimmel. Und so feuchte und warme Lagerbedingungen begünstigen dann das Wachstum des Schimmelpilz einfach.
Mhm. Also das gilt nicht nur für Walnüsse, sondern für unseren gesamten Haushalt und alles, was wir zu uns nehmen.
Ganz genau. Und also vielleicht auch nochmal zu den Symptomen von so einer Mykotoxinvergiftung. Also akute Vergiftungen können sich dann äußern, einfach durch Erbrechen. Das haben wir ja gesehen bei Nick. Bauchschmerzen, Durchfall ist so ein Symptom, was sehr häufig auch auftritt. Und dann so die Schwäche und Lethargie, ne? Also die halt auch eine Rolle spielen kann. Und wenn du dann halt so eine langfristige Exposition hast, also wenn das immer wieder mit den Mykotoxinen in Verbindung kommst oder die über die Nahrung aufnimmst, dann können auch Leberschädigungen entstehen, auch immunologische Probleme, neurologische Störungen auftreten. Dann kann es auch richtig gefährlich werden.
Durch eine stetige Vergiftung.
Und ja, nehmen wir an, du hast das jetzt hier so und hast dir, weiß ich nicht, so eine ganze Packung besorgt.
Ja.
Und dann rührst du das immer schön in dein Müsli mit ein. Dann nimmst du es ja dann jeden Morgen vielleicht auch über einen längeren Zeitraum.
Ach, mir geht's nicht so gut, da muss ich noch ein bisschen mehr Walnüsse essen.
Ja, ganz genau.
Und wir reden eben von dem Gift dieses Schimmelpilz und wir reden nicht über eine Besiedlung des Pilzes selbst.
Also die Pilze bilden die Toxine. Also das häufigste Mykotoxin in Nüssen sind zum Beispiel die Aflatoxine.
Aflatoxine.
Aflatoxine, mhm, die von dem Aspergillus-Schimmelpilz produziert werden. Mhm. Und die sind dann halt auch entsprechend, also gerade Aflatoxine sind auch karzinogen, also können auch krebserregend sein.
Leberkrebs dann?
Genau, Leberkrebs. Und was man vielleicht hier nochmal sagen muss, Aflatoxin B1 zum Beispiel gehört zu den stärksten krebserregenden Substanzen überhaupt.
Oh. Und weißt du, in welchem Zusammenhang ich von Aflatoxin gehört habe? Das fällt mir gleich gerade ein, im Zusammenhang mit dem Klimawandel und der Erderwärmung. Mhm. Dass die steigenden Temperaturen diesen Toxin, kann man sich ja auch vorstellen, es ist wärmer, das heißt
feuchter, wärmer, ja.
Super Bedingungen für Schimmelpilze. Die kommen auch in Gewürzen vor.
Ja, nicht nur in Gewürzen, auch Erdnüsse,
Trockenfrüchte,
also
Mais, Reis.
Alles, was halt schlecht gelagert werden kann, ne?
Ja, aber auch durch die Erderwärmung, nämlich vor der Ernte, das heißt an der Frucht. Mhm. Dafür muss sie noch nicht auf dem Boden gelegen haben.
Ja, aber normalerweise ist es auch so, wenn wir das mit unserem Sinn dann spüren, also wir essen das, dann merkst du das eigentlich, dass die Frucht oder die Nuss oder so schmeckt dann halt nicht, wie sie sollte.
Hätte es was genützt, wenn er die Walnüsse verkocht hätte oder verbackt hätte, Hitze?
Nee, eben nicht. Also gerade diese Pilze bzw. diese Toxine zersetzen sich nicht durch Hitze. Mhm. Und selbst wenn er da dann Kuchen gebacken hätte mit dieser Mischung, also einen Walnusskuchen oder weiß ich nicht, dann hätte man trotzdem das Problem gehabt, dass man dann diese Toxine zu sich genommen hätte.
Trauschau, was man zu sich nimmt. Mhm. Denn auch in rohen Pflanzenölen, das weiß ich ein bisschen, warum es nämlich auch wichtig ist, dass Oliven, die dann zu Öl verarbeitet werden, nicht zu lange nach der Ernte liegen sollen. Mhm. Es gilt diese, also bei uns zumindest, die 24-Stunden-Regeln. Einerseits, weil sich Säure entwickelt in der Frucht, die dann das Öl säurehaltig macht. Und es gibt Bestimmungen, wie viel Säure überhaupt enthalten sein darf. Aber eben auch wegen Schimmelpilzen. Und jetzt verstehe ich es. Ich weiß nicht, wie hoch die Kontaminierung sein muss, damit man es schmecken kann, aber wir müssen auf unsere Sinne achten. Wir müssen schauen, wir müssen schmecken, wir müssen riechen.
Ja, und das Einhalten von Lebensmittelsicherheitsstandards, um nochmal was anderes in den Raum zu werfen. Also Produktion von bestimmten Sachen, also wenn wir sagen, das sind Erdnüssen, so Erdnussbutter oder sowas, wenn du das selber herstellst vielleicht. Es gibt ja Leute, die machen das.
Ja.
Aber auch die Lagerung der Nüsse, da haben wir schon mal drüber gesprochen jetzt mehrfach. Und halt auch die Kontrolle und Lebensmittelüberwachung, ne? Spielen einfach eine Rolle.
Du schaust in meine schreckgeweiteten Augen, was alles möglich ist. Wow! Aber wie gut, dass dass ein Mediziner dann genau hinschaut und den richtigen Riecher hat in dem Moment. Ja, riechen. Da sind wir wieder. Riechen, schmecken, schauen. Martin, ich danke dir. Das war extrem interessant.
Und mal ein anderes Thema, ne? Also wieder keine genetische Erkrankung, sondern eine Vergiftung, die auch nicht so häufig ist, aber auf die aufmerksam gemacht werden darf.
Oder, verzeih mir, vielleicht häufiger, als wir es wissen, weil sie nicht erkannt wird?
Das bleibt im Dunkeln.
Wir gehen jetzt raus ins Helle. Ja, lass uns spazieren gehen. Lass uns ein bisschen bewegen. Lass uns frische Luft atmen.
Und ein paar Walnüsse sammeln.
Es war toll. Ich danke dir. Alles Gute.
Bis dann. Tschüss.
Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.